Es ist halt so, dass je nach Produktionsplan oder je mehr erneuerbare Energien wir haben, ist es dann je nach Wetterdaten, da entstehen dann schon Dynamiken, die es auch täglich zu anschauen gilt. Und da sehen wir auch laufendes Energieeinsparungspotenzial.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Anna Pölzl. Wenn man heutzutage eine Zeitung aufschlägt, werden die Schlagzeilen immer von einigen Schlagwörtern beherrscht und zwei davon sind Klimawandel und Energiekrise. 2019 gründete Anna das Startup Nista.io und ist heute notwendiger als jemals zuvor. Das Spin-off der TU Wien verfolgt das Ziel, Energiesparen so einfach wie möglich zu machen. Das bezieht sich aber nicht nur auf den Arbeitsplatz von Firmen, sondern auch auf die eigenen vier Wände. Nista bietet eine übersichtliche Software an, die eine automatisierte Datenanalyse vornimmt und Tipps zum Energiesparen gibt. Und man kann also sagen, finde ich, dass Anna und ihr Team Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft übernehmen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Anna Pölzl. Hallo Anna.
Hallo Robert, freut mich da zu sein.
Wie viele Ideen hattest du bisher, die nicht funktioniert haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich 1 Million Ideen, die nicht funktioniert haben, was für mich aber ein gutes Zeichen ist, weil man immer Ideen hat und die Dinge dann tatsächlich auch probieren muss, damit man weiß, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren.
Warum hast du dich nie unterkriegen lassen, wenn man Ideen hat und ganze Zeit in dieser Umsetzungsphase ist? Kann es also sein, dass man irgendwann sehr deprimiert ist, weil wenn nie Ideen funktionieren, dann kann es ja auch sein, dass man sagt, okay, jetzt habe ich wieder eine Idee, aber ich versuche es auch gar nicht, weil bisher hat ja eh nichts funktioniert.
Also in meinem Leben habe ich mich sicher deswegen nicht unterkriegen lassen, weil einfach, wenn etwas nicht funktioniert, eine neue Idee extrem motivierend sein kann oder ist. Und ich glaube, es bleibt einem dann gar nichts anderes über, als weiter auf die nächste Idee loszugehen. Und in der Firma, bei Nista.io, ist es ganz stark davon, dass wir ein ganzes Team voller Ideen haben. Das heißt, jeder bringt jeden Tag 1000 Ideen. Sind es Features, sind es neue Business Models, sind es Pricings, Sachen, sind es Partnerschaften. Und würde ich mich da selber unterkriegen lassen, weil eine meiner Ideen nicht funktioniert, dann wäre das ja auch total demotivierend, weil wenn ich mich unterkriegen lasse, dann werden Leute ja scheuer, selber Ideen zu bringen, weil wenn es nicht funktioniert, ist das ja dann ein Misserfolg. Und was ist das Resultat daraus? Man bringt keine neuen Ideen mehr, man testet nicht mehr, weil Misserfolge zu vermeiden sind. Ich glaube, das wäre eine Negativspirale, die man vermeiden sollte.
Ja, vor allem, es funktionieren 100% der Ideen nicht, die was man nicht umsetzt. Also das muss man ja auch sagen, schlussendlich. Ja. Und wie war eigentlich die Idee am Anfang von Nista? War die von Anfang an so klar, wie es heute präsentiert wird? Ihr habt damals 2019 gestartet. Oder gab es da auch einige Pivots, wie man so schön sagt, und musst ihr ab und an mal drüber gehen und schauen, okay, funktioniert das wirklich? Und wie hat sich das vom Anfang bis hierher verändert? Also wie war die Anfangsidee?
Ja, also ich glaube, als erstes bei der Idee stand viel Frust. Frust hat in Wahrheit das Ganze hier ausgelöst. Und das war mein Co-Founder und Kollege, der Benjamin Mörzinger, der seine Doktorarbeit in Maschinenbau gemacht hat und damals dafür verantwortlich war, große Prozessanlagen anhand von Daten energieeffizienter zu machen. Und in diesem Projekt so zwei Dinge bemerkt hat. Erstens, geil, das funktioniert. Wenn man Daten analysiert in Prozessbetrieben, kann man bis zu 20% der Energie jährlich einsparen, wenn man Entscheidungen datenbasiert trifft und Dinge sichtbar werden anhand von Daten, die vorher vielleicht nicht sichtbar waren. Und das Zweite war, der Prozess dorthin zu kommen, ist irrsinnig anstrengend und irrsinnig frustrierend. Und deswegen machen das Unternehmen tatsächlich auch einfach nicht. Und man muss auch sagen, Energie war da damals wahrscheinlich auch einfach nicht wichtig genug. Das heißt, es gab dieses vage, da muss was her, was noch keine Idee per se war, sondern noch viel wichtiger wahrscheinlich, das Finden von so einem großen im Buzzword Pain Point, das Finden von diesem Schmerz und von diesem Potenzial, das da ist. Und was dann passiert ist, ist, dass erstmal die Idee da weiter zu bohren. Das war noch keine Produktidee, das war die Idee da weiter zu bohren. Und das ist auch dann, wo ich dazugekommen bin. Und was wir dann gemacht haben, ist viel philosophiert, weil ganz am Anfang sind es ja nur Philosophien, Dinge, die du baust, Welten, die du baust. Und viel nachgebohrt, was das Problem der Unternehmen ist, da besser zu verstehen. Also wir haben ganz am Anfang mal ganz vielen Unternehmen einfach geschrieben, wir machen Energieeffizienz anhand von Daten. Und das waren am Anfang Beratungsprojekte, das war noch keine Produktidee. Und so entstand dann die Idee zu Nista, zu dem Produkt, wie es ist, in der Klarheit wahrscheinlich erst ein Jahr später, nachdem wir gemeinsam zu arbeiten begonnen haben, dann, also kurz nachdem ich dazugekommen bin, ist dann auch gleich unser dritter Co-Founder Markus Hoffmann dazugekommen, um das Team sozusagen zu füllen. Und zu dritt haben wir dann echt fast wie geforscht ein Jahr lang mit Kunden gemeinsam, um dann wirklich die Produktidee von Nista oder von damals Gnista zu haben. Und unterwegs gab's, weil du gesagt hast, habt ihr gepivotet, unterwegs gab's tausende Versionen von dieser Idee. Und sie ändert sich heute noch tausendmal. Ich glaube, der Grundstück, der uns immer begleitet, ist dieses, da gibt es Potenzial, es wird nicht gehoben, weil es anstrengend ist. Und das müssen wir wegmachen. Also ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Das war jetzt ein bisschen ausgeholt.
Durchaus. Ich stelle mir da auch jetzt einige Fragen, weil wenn du sagst, ihr habt dann einfach Unternehmen angeschrieben, waren das dann eher kleinere Unternehmen oder schon die richtig großen Player? Wir haben ja doch auch in Österreich große Fabriken zum Teil, also Voestalpine zum Beispiel oder auch Swarovski oder Delford, die Delford Group oder auch bei uns in gehört ja auch dazu zur Delford Group, die Papierfabrik Wattens beispielsweise. Also wir haben ja schon viele Fabriken. Mhm. Habt ihr dann einfach gesagt, okay, wir wollen gleich die Größten und fragen die an und vor allem, wen fragt man da an? Wer ist denn da der Entscheidungsträger? Also wer sagt, okay, ich bin im Unternehmen dafür verantwortlich, dass Energie gespart wird? Gibt es da eigene verantwortliche Personen im Unternehmen?
Ja, also lustig. In Wahrheit am Anfang, wen fragen wir an? Die Recherche haben wir gemacht und haben natürlich die angefragt, die wir gefunden haben. Und üblicherweise findet man die ganz Kleinen nicht so schnell in Online-Recherche wie jetzt Größere, die einen Namen haben. Das heißt, es ist dann irgendwie so natürlich passiert, dass wir schon größere Unternehmen gleich von Anfang an angesprochen haben. Und in wirklich damals im ersten Schritt haben wir einfach über LinkedIn nach der Job Description CSR-Managerin oder Energiemanagerin oder Shopfloor-Ingenieur gesucht und hatten damals auch vom Accelerator der TU, vom I2C, einen Workshop How to Sales. Und da wurde uns beigebracht, eben wie man ganz einfach sehr, sehr schnell die richtigen Namen und dann auch die richtigen E-Mail-Adressen raussucht. Und wir sind da einfach sehr blind reingegangen, noch ohne große Strategie, sondern einfach, hey, das, so wurde uns erzählt, dass man Leute und E-Mail-Adressen findet, dann machen wir das, dann schreiben wir denen und da ist das dann echt überraschend schnell ins Rollen gekommen, weil auch unsere Response Rate bei diesem ersten E-Mail-Schwung relativ hoch war, also erschreckend hoch, was uns dann Confidence gegeben hat, dass wir da wahrscheinlich an einer interessanten Sache dran sind.
Und wie waren dann so die ersten Beratungen? Also wenn ihr dann gute Rückantworten bekommen habt, dann geht es ja in die Beratung wahrscheinlich hinein. Also du hast gesagt, okay, am Anfang war es ja eher so Beratung. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also wie war das und vor allem, wie fühlt man sich denn da? Also man hat so diese Idee und sagt, okay, Energiesparen, man weiß ja gar nicht, wie das angenommen wird. Man muss ja sagen, wir waren bis vor kurzem verwöhnt von billigen Energiepreisen. Das war ja nicht unbedingt ein Thema, würde ich sagen, und auch nicht unbedingt der Pain Point tatsächlich.
Ja, also zwei Dinge. Das erste, dadurch, dass wir unser Problem identifiziert hatten und mehrere Vorstellungen dieses Produktes hatten, das wir jetzt haben, also das war sehr groß, aber dadurch, dass das so eine große Vorstellung waren wir bei unseren Kundengesprächen nicht mit unserem Bauchladen. Wir haben nicht verkauft, sondern mir kommt vor, als hätten wir das erste Jahr fast mehr zugehört und dann und nachgefragt und dann für uns zu lernen, was ist es wirklich? Und dann auch mit den Kunden zusammen etwas zu finden, was uns beide wirklich interessiert. Also jetzt gar noch nicht mit, eben nicht verkauft mit diesem fertigen Produkt, mit dieser fertigen Idee, das müsst ihr jetzt machen, sondern echt viel zugehört. So sind wir dann immer mehr dahinter gekommen. Also wie war das? Das war zuhören und das war nachfragen und das war ganz viel, schauen wir mal. Und ich glaube, diese Lockerheit und diese Offenheit hat uns total geholfen, erstens jetzt das Produkt so treffsicher zu bauen und zweitens eben mit den Kunden gemeinsam da auch reinzugehen in diesen Entwicklungsprozess. Und das Zweite, was ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen.
Aber ihr habt ja mittlerweile auch eine Software.
Ja.
Und wie ist dann das? Also war ihr wart damals zu dritt, gab es da schon einen Programmierer im Team? Oder wie geht man da vor? Oder also im Endeffekt, das sind ja dann völlig neue Sphären, wenn man sagt, okay, wir gehen von der Beratung weg und bauen jetzt eine Software. Es sind ja völlig neue Sphären von Usability, vom User Interface. Wie baut man das? In welche Programmiersprache wird das ausgespielt? Ist es dann eine App oder ist es abrufbar übers Internet? Ist es so eine Software beispielsweise? Das sind ja dann viele Entscheidungen, was man da treffen muss. Und wie war das damals?
Voll. Also da muss man sagen, das Coole ist, also der Ben war ist die Quelle von diesem ganzen Ding, was wir da gerade sind. Ich bin dann relativ schnell dazukommen und habe das Ganze so ein bisschen mit, okay, jetzt Leuten schreiben, jetzt Produkt bauen. Aber wir sind relativ schnell, und das, ich rede von 2 Monaten, draufkommen, es wird ein Softwareprodukt in irgendeiner Form. Und dazu braucht es einen Entwickler. Und zum Glück haben wir dann den Markus dazu gewonnen, der ja wirklich seit 14 Jahren oder länger Softwarearchitekt und Software-Developer ist. Und das heißt, wir haben mit den Kunden nach vorne hin einfach die Gespräche geführt, waren die Berater und waren hinterher, also im Hintergrund, auch die ersten User unserer eigenen Software. Das heißt, der Kunde hatte immer das Erlebnis von hier Daten, jetzt Energieeffizienz. Und wir haben halt am Anfang schauen müssen, dass wir unsere eigene Arbeit im Hintergrund für uns selber skalierbar wegmachen können. Und so hat das dann eigentlich angefangen, dass wir immer mehr zum Produkt werden konnten, weil wir zuerst uns selbst geholfen haben und dann Schritt für Schritt auch die ersten User dann selber mit damals noch Gnister spielen lassen. Die konnten dann da schnell ihre ersten Daten hochladen, selber damit rechnen. Das war so der Entwicklungsschritt. Also zuerst waren wir die User, dann haben wir Leute drauflassen, dann haben wir nochmal alles geändert, jetzt wie die Energiekrise gekommen ist, weil sich eben der Pay noch verändert hat. Und jetzt waren wieder am Anfang wir die User und nach, je besser wir werden, lassen wir wieder Menschen selber auf das Produkt drauf. Also ich glaube, das ist so unsere overarching Strategy, wenn wir was bauen oder wenn wir was anbieten. Wir bieten es immer an und das, was die Software noch nicht kann, machen wir selber händisch weg. Und je besser die Software wird, desto mehr User kommen dann direkt in die Experience rein. Genau.
Wie groß ist so das Einsparungs... Entschuldigung.
Ja, sorry, mir ist noch das Zweite eingefallen, weil du gesagt hast, früher war es ja noch gar nicht so der Pain. Das finde ich wichtig. Was uns überrascht hat, ist, auch vor der Energiekrise gab es immer Menschen im Unternehmen, denen das schon wichtig war. Das waren sind einzelne Personen, die gesagt haben, ja, auch ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Und es ist schön, und das kennen wir von uns, oder das kennt man einfach, es ist schön, wenn ich auch in meiner Arbeit, an meinem Arbeitsplatz wirkungsvoll sein kann. Und die Leute, gab es schon immer Business Case hin oder her. Erstens, ja, man findet Kosteneinsparungen, aber man findet CO2- und Energieeinsparungen. Und das hat immer schon jeder gewusst, dass das irgendwann wichtig wird. Dass es sich jetzt noch schneller rechnet, ist jetzt die Cherry on top. Aber es war davor auch schon etwas, was die Leute einfach auch persönlich angesprochen hat. Und deswegen sind wir da immer gut weitergekommen.
Waren das eher jüngere Leute?
Unterschiedlich. Gar nicht so, nein. Also es war auch, ja. War für uns total spannend, dass die, und deswegen unser Slogan ist ja auch dieses Empowering Curiosity, weil das war am Anfang so dieses, wir befähigen euch, wirkungsvoll zu sein bei dem, was ihr täglich tut. Wir machen es ja nicht für euch, das machen wir immer noch nicht. Wir zeigen euch, wir geben euch nur die Hilfestellung, dass eure Ideen und euer Impact dann am Arbeitsplatz Platz findet. Das ist immer noch etwas, was uns so voll begleitet.
Das heißt, weil das war schon eine Frage, was ich mir gestellt habe in der Recherche, weil ihr seid 2019 gestartet und natürlich seid ihr jetzt wichtiger als jemals zuvor. Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass ihr so weit kommt, wie ihr heute seid, wenn nicht diese Energiekrise eingetroffen wäre? Also wie viel ist da auch Glück und Zufall? Aber wenn ich dich jetzt so höre, klingt es schon so, als ob es auch ohne Energiekrise geklappt hätte.
Also ich gehe davon, ich bin sehr selbstbewusst, dass es auch ohne Energiekrise geklappt hätte, weil die Energiekrise beschleunigt jetzt viel. Aber wir wurden auch mal gefragt, Mai, wie habt ihr gewusst, dass das so wichtig wird, dieses Thema? Wie habt ihr das gewusst? Und das ist halt für mich so, das hat jeder gewusst. Also wir alle wissen, dass die Klimakrise echt ist, dass Energieeffizienz immer wichtiger wird und dass das irgendwann ein Ende hat, dass es jetzt aus tragischen Gründen so schnell geht, ist schon eine Überraschung und ich finde extrem tragisch natürlich und traurig, aber dass es wichtig ist, das ist jetzt nicht die große Überraschung.
Ja, Krisen sind halt ein Beschleuniger. Also ja. Ich sehe es halt immer so. Natürlich ist das sehr tragisch, was alles passiert. Wie ich vorher gesagt habe, wir waren sehr lange verwöhnt von billigen Energiepreisen, auch damals 1800 bei der industriellen Revolution. So haben wir ja in Mitteleuropa Wohlstand aufgebaut. Das darf man ja nicht vergessen, weil es eben so billige Energie gegeben hat. Und ich glaube, dass lange Zeit auch dieses Bewusstsein gefehlt hat. Vor allem dieser Switch auch von Corona in diese Energiekrise. Damals hat es geheißen, mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen. Und jetzt heißt es auf einmal, wie lange darf man eigentlich noch duschen? Also das hat sich halt total verändert, sozusagen auch dieses Bewusstsein. Ich persönlich finde es gut, dass es dieses Bewusstsein gibt, dass es sich einfach dahingehend verändert, dass man sich schon einmal die Frage stellt, wie haben wir denn bisher gelebt? Das Schlimme ist natürlich, wenn Verzicht von uns kommt, dann ist es immer einfacher. Wenn ich sage, ich esse jetzt den Donut nicht, weil ich mache jetzt bewusst eine Diät, ist es leichter, als wie wenn du sagst, Robert isst den Donut nicht, obwohl er schon halb im Mund ist. Also das ist halt immer der Verzicht, wenn er von Top-Down-Entscheidungen oder aufgrund von Krisen vorgegeben wird, ist halt natürlich immer schlimmer. Aber so prägt sich's auch mehr ein. Das muss man halt auch sagen. Also im Endeffekt, jetzt ist es halt ein Beschleuniger, um klimaneutral zu werden, um mehr in den Nachhaltigkeitsbereich zu investieren. Und da spielt ihr natürlich auch eine tragende Rolle.
Mhm. Ja. Stimmt. Ja, und es ist ja neben Energieeffizienz hat man auch schon vorher gewusst, dass CO2-Zertifikate, dass es da das Thema gibt, CO2-Kompensationen, auch das Reporting-Regulierungen, dass das alles irgendwie sichtbarer und angreifbarer werden muss. Das waren ja auch schon Dinge und Trends, die sich weit davor abgezeichnet haben oder wo in den letzten Jahren viel passiert ist, auch schon vor der Energiekrise, wo auch Unternehmen davor schon den Druck hatten, so, ja, wir wissen, da kommt was auf uns zu, aber haben wir es 100% unter Kontrolle? Sind wir vorbereitet? Irgendwie noch nicht. Und es ist auch jetzt in der Energiekrise so, dass Unternehmen oft sagen, schau, wir haben ein Lieferkettenproblem, unsere Leute sind überarbeitet, jetzt sollen wir auf das auch noch schauen oder müssen auf das auch noch schauen. Das ist eine riesen Herausforderung, Reporting, Energieeffizienz, diese ganzen Sachen. Und ich glaube, da ist es dann halt auch wichtig, dass man nicht, dass die, wie du richtig sagst, Robert nimmt den Donut aus dem Mund, sondern dass man sagt, ich helfe dir, deine Ziele zu erreichen. Jetzt nicht der Donut oder so, wenn du, weiß ich nicht, trainieren willst oder zunehmen willst, dann helfe ich dir dabei und ich bin nicht die böse Stimme, die sagt, hey, sondern, und das ist immer noch der Ansatz, der, glaube ich, auch gerade in Krisenzeiten noch immer so wichtig ist, damit Leute nicht abweisend reagieren. Also ich bin die Erste, wenn man mich anruft und fragt, lernst du eh gerade? Auch wenn ich gerade sitzen würde und lernen würde, ich würde den Stift aus der Hand legen und sagen, nein, jetzt nicht mehr. Also damit man diesen Switch da einfach hat. Und ich glaube, das ist auch bei uns sehr wichtig. Wir sind nicht die Belehrenden, wir haben nicht alles, die neuesten Sachen. Wir möchten einfach helfen, dass das Ganze einfacher wird und regelmäßiger wird.
Ja, Einfachheit, Einfachkeit ist ja ein großes Schlagwort im Endeffekt, weil der Klimawandel, also da kommt schon eine schwierige Sache auf uns zu. Und ich glaube, dass einfach auch dieses Bewusstsein fehlt, also auch wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, welche Stellschrauben bringen am meisten im Endeffekt und was hat großen Impact, was hat kleinen Impact, was kann man tun, was hat schlechte Auswirkungen, also auch wenn man da schon sich einliest, also es ist ja dann trotzdem noch ein unglaublich breites Spektrum an Möglichkeiten und wie kann man auch Lieferketten besser organisieren oder wie kann man auf Lieferanten und Partner zugehen. Also das ist ja schon ein schwieriges Spektrum sozusagen. Und auch wie das vom Staat vorgelebt wird. Im Endeffekt, wir haben ja Klimaziele, die waren ja auch zum Teil ziemlich lasch am Anfang. Und man muss ja auch Strafe zahlen, wenn man diese Klimaziele nicht einhält. Ich glaube, dass es zum Teil auch in Deutschland besser geht als wie bei uns in Österreich. Also ist jetzt meine Einschätzung, weil das Plastikflaschen als Pfand verwertet werden können oder recycelbar sind. Gibt es schon in Deutschland beispielsweise schon länger. Oder ich glaube Aluminiumdosen oder Aludosen oder was jetzt bei uns eingeführt worden sind, als Pfand, das gab es ja schon in Deutschland oder gibt es in Deutschland schon länger. Und da sind halt wir wieder eher so die Nachzügler. Wie ist da deine Sicht auf die verschiedenen Länder? Seid ihr jetzt nur in Österreich tätig oder im Dachraum oder schon EU-weit?
Also zwei Sachen. Erstens, ich glaube, das Bewusstsein fängt ja immer in der Bevölkerung bei jedem einzelnen Wähler oder Wählerin an. Und ich glaube, dass dort auch der Ansatz ist, jetzt wird jeder schreien Bildung, aber ja, Bewusstseinsschaffung und dass dieses Nachhalt, es sind ja dann auch im Endeffekt Entscheidungen. Ich treffe jeden Tag die Entscheidung, wie fahre ich zur Arbeit, was kaufe ich meine Milch in welchem Behältnis oder in welchem Verpackungsladen, dass solche Entscheidungen einfach mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln so gut wie möglich getroffen werden können. Und da die Mittel zur Verfügung zu stellen, das ist halt so ein bisschen die Aufgabe, glaube ich, die große. Und jetzt auch zu den Ländern. Wir sind jetzt einmal im Dachraum tätig. Österreich ist sehr gut im Smart Meter Rollout, da sind wir schon weiter als Deutschland. Weiß aber, dass die da jetzt auch nachziehen. Ansonsten, unser Fokus, unser geografischer ist jetzt einfach hier, weil das einfach am Anfang auch Sinn macht. Und weil Europa trotzdem auch einfach der Vorreiter ist, gerade wenn es um Klima- und Energieziele geht oder um auch das uns ist das einfach verdammt wichtig und damit zeichnen wir uns aus. Ich würde auch sagen, dass das voll die USP auch von Europa sein kann oder ist. Genau. Und sonst im weitesten Ländervergleich bin ich nicht die Expertin, dass ich da jetzt groß philosophieren kann. Ich weiß, dass es etwas ist, was über die Menschen geht. Und ich weiß, dass es gerade bei den jetzigen Generationen, auch durch Bewegungen wie Fridays for Future oder in unserem Mindset, von klein auf so verankert ist, dass das ein Thema ist, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich glaube, das sind durchaus sehr, sehr positive Entwicklungen und das wird man auch in Zukunft hoffentlich über die regulatorische Ebene auch sehen. Immer mehr.
Wie hoch ist das Einsparungspotenzial?
In unserem ersten Forschungsprojekt, in den ersten Projekten haben wir es bis zu 20% geschafft. Das ist so der obere Outlier. Die unteren Outlier gehen zu 5%. Also wir sind sehr confident oder sehr selbstbewusst, dass wir bei Betrieben, klein oder groß, zwischen 10% und 20% an jährlichen Einsparungen finden können, an Energiekosten. Und wenn man sich anschaut, in der EU verbraucht die Industrie ein Viertel der Energie. Und wenn man dort schafft, 5% einzusparen, dann hat man einfach einen riesigen Hebel. Also da geht es dann schon immer um viel kWh und umgerechnet CO2.
Wie ist es dann im Folgejahr? Also wenn ihr im ersten Jahr 10-20% einsparen könnt. Im nächsten Jahr wird das ja dann schwer möglich sein, wieder 10-20% zu schaffen, oder? Also wie gehen da die Prozentzahlen nach unten?
Also es ist so, die low-hanging fruits nennt man das, so diese einfachsten Maßnahmen wie Glühbirnen austauschen oder besonders alte Maschinen austauschen, klar. Das ist einmal diese Anfangsschwelle, die was wegbringt. Aber ansonsten ist es halt so, dass je nach Produktionsplan oder je mehr erneuerbare Energien wir haben, ist es dann je nach Wetterdaten, da entstehen dann schon Dynamiken, die es auch täglich anschauen gilt. Und da sehen wir auch laufendes Energieeinsparungspotenzial. Das ist das Erste. Und das Zweite, ein Bild, das mein Kollege Markus immer so gerne bringt, ist, wir sind wie ein Coach. Also wenn du zu einem Ernährungsberater oder Beraterin gehst und die legt dir einen Plan hin und sagt, hier, mach das, dann nimmst du den Plan, gehst nach Hause und machst es oder machst es nicht. Aber der wirkliche Mehrwert ist ja dann das laufende Tracking, die laufende Betreuung, das laufende Nachbessern, damit du langfristig deine Ziele erreichst. Und genauso sehen wir das bei Nista auch. Man kann jetzt dir einmal Maßnahmen hinlegen, tausch deine Glühbirnen aus, tausch die und die Maschine aus und mach das immer so, dann wird's passen. Das ist total wertvoll und das ist gut. Aber was der Mehrwert dann noch ist, weiterhin zu tracken, hast du das geschafft, wo gibt es noch was, wo finde ich was Neues. Das heißt, wir sind schon sehr, also wir gehen davon aus, dass es laufend Einsparungen gibt, allein durch die Dynamik von Produktionsplänen und erneuerbaren Energiequellen, um die einfachsten Beispiele zu nennen.
Beim klimaneutralen Betrieb werdet ihr dann aber eigentlich nicht mehr gebraucht, oder? Also sobald quasi ein Unternehmen komplett klimaneutral ist und 100% auf erneuerbare Energien zugreift? Oder seid ihr dann nach wie vor noch gefragt? Also wie kann man sich das vorstellen dann?
Also auch wenn ein Betrieb erneuerbare Energien hat, heißt das ja nicht, dass er nicht energieeffizienter werden muss. Also auch gerade bei erneuerbaren Energiequellen im Netz, Schlagwort Flexibilitäten, das Netzstabilität, da gilt es, ich glaube, dass da erstens durch preisliche Incentivierung viel kommt, wo dann Unternehmen auch flexibler werden können, müssen, sollen, um eben die Netzstabilität zu erhalten. Auch da können wir helfen, weil wir eben die Produktion kennen und dann wissen, okay, so und so viel Uhr, da geht's hoch, Lastspitzenvermeidung. Das sind Sachen, die nichts mit erneuerbar oder nicht zu tun haben, wo es wirklich um Kernenergieeffizienz geht. Das ist das eine. Und das zweite ist, ein Betrieb kann auch klimaneutral sein, wenn man weniger Energie verbraucht, dann ist das immer noch sehr positiv. Also diese zwei Themen gehen Hand in Hand, also die sind beide neben sich wichtig. Wenn ich Energie verbrauche, dann hoffentlich erneuerbar, aber auch wenn es erneuerbare Energie ist, dann möchte ich effizient sein und nicht verschwenden. So.
Schön gesagt. Und ihr bietet das ja auch mittlerweile auf für die eigenen vier Wände an. Also das ist ja sozusagen ein B2C-Use-Case, was ihr entwickelt habt. Genau. Wie kam das? Wahrscheinlich auch durch die Energiekrise beflügelt, nehme ich an, weil da war es auch einmal sehr wichtig, wie haushalte ich in den eigenen vier Wänden mit meiner Energie? Wie war da eure Herangehensweise? Wie kam die Idee? Wie war die Herangehensweise und wie vertreibt ihr das schlussendlich?
Gut. Wie sind wir auf das B2C-Thema gekommen? Das war tatsächlich im Sommer dieses Jahr, haben wir immer mehr Fragen von Marktseite bekommen, also von Kunden in unseren Verkaufsgesprächen. Hey, cool, es klingt super, was ihr macht. Macht ihr das nicht für Haushalte auch? Und am Anfang war das bei uns natürlich ein klares Nein, weil wir dürfen uns nicht ablenken lassen von unserer B2B-Strategie, wie es halt ist in einem jungen Startup mit begrenzten Ressourcen. Und dann, wie wir aber immer mehr diesen Push durch den Markt bekommen haben, haben wir uns einfach mal gefragt, okay, was wäre das andere, was wäre das Großartige, müssten wir viel umstellen? Und da ist dann die Antwort gewesen, von der Logik her, es ist das Gleiche, Smart Meter Daten rein und dann Anomalienerkennung, wie in der Industrie, Daten miteinander verwurschten und dann durch wunderschöne, einfache User-Interaktion Tipps geben, was man besser machen kann. Also die Logik ist komplett die gleiche, nur dass es in Haushalts-Use-Cases sogar einfacher ist, weil es nicht so viele Datenquellen gibt wie jetzt in der Industrie. Und so haben wir uns dann gedacht, okay, wenn wir diesen Push vom Markt haben und wir wissen, es ist bei uns, man müsste Frontend-mäßig ein bisschen was umbauen, man müsste schon auf Haushalte, auf die User-Persona im Haushalt vielleicht die Usability anpassen, aber in Wahrheit ist der Aufwand geringer, als wir am Anfang gedacht hatten, um das umzubauen. Und so haben wir uns dann entschieden, wenn wir Partnerunternehmen finden, die sagen, sie wollen das mit uns machen, so dass wir auch mit unseren Ressourcen dementsprechend aufstocken können und sagen können, ja, wir machen das, wir brauchen dann noch ein paar mehr Leute, machen wir das. Also wenn wir das Commitment von Unternehmen haben, dann machen wir das. Und so sind wir dann da reingerutscht in diese B2B2C-Sache. Und dass wir das jetzt auch für Haushalte machen. Wir nennen das den Energy Coach und haben dafür auch eine Waitlist bei uns auf der Homepage, wo sich Leute, die motiviert sind, diesen Energy Coach bei sich zu Hause dann zu haben, auch anmelden können schon. Und das sehen wir einfach vom Markt her, dass es da ein irrsinniges Interesse dafür gibt, dass die Leute das wollen. Health-Tracking für Energie auch zu Hause ist spätestens jetzt on vogue und scheint, dass die Leute das interessiert.
Das ist natürlich, weißt du, wie groß das Einsparungspotenzial so im Durchschnitt bei
Haushalten,
einer Wohnung ist, bei Haushalten ist, genau?
Im Gegensatz zur Industrie sind die Zahlen, die ich habe, da weniger belastbar, weil wir da noch nicht so viel Erfahrung haben wie jetzt im Industriebereich. Ich weiß, dass mein Co-Founder, der Markus, zu Hause sich das händisch angetan hat, Datenanalyse, wo ist welcher Verbrauch wie viel. Und er hat dort circa 30% eingespart von seinem gesamten Energieverbrauch zu Hause. Gut, das ist jetzt eine Zahl. Wenn man sonst so schaut, okay, was können wir sonst einsparen? Wir gehen einfach davon aus, dass man am Anfang einen coolen Hebel hat, aber sicher so regelmäßig im Jahr zwischen 10% und 15% einsparen kann. Aber wie gesagt, ehrlicherweise, das werden wir auch noch herausfinden.
Wie ist eigentlich dein Leben als Gründerin? Also wie fühlst du dich? Wie siehst du dich? Wie geht's dir damit? Wie hat sich dein Leben als Gründerin verändert? Vor allem auch jetzt mit der Verantwortung. 15 MitarbeiterInnen ist ein Druck. Mhm. Ihr habt auch eine Pre-Seed-Finanzierung bekommen von 1,5 Millionen. Kann auch Druck auslösen, weil da steckt ja Verantwortung und Hoffnung im Unternehmen. Wie geht's dir damit? Wie gehst du damit um?
Wenn man mich von 0 auf 100 da reingeschmissen hätte, dann würde ich es, glaube ich, nicht schaffen, weil, ja, wenn mir das wer erzählt hätte vor 3 Jahren, dann hätte ich nie geglaubt, dass das so schnell gehen wird. Das Coole ist, ich durfte mitwachsen mit dem Unternehmen. Es war alles Schritt für Schritt. Wir waren am Anfang nur zu dritt und das war immer okay. Dann waren wir zu viert, das war okay. Dann zu fünft, das war okay. Dann die Finanzierungsrunde, die haben wir so lange vorbereitet und uns gewünscht im Kopf, dass wie das dann wirklich da war, war es wieder okay. Also das war eben dieses schrittweise Mitwachsen macht das Ganze möglicher. Ja, aber es ist trotzdem ein Druck und vor allem sind es halt Auf- und Abphasen, ehrlicherweise. Also ich glaube, womit ich persönlich extrem kämpfe immer wieder, ist dieses das Hochstapler-Syndrom, dieses du bist ja nur da, weil du irgendwie Glück hattest, eigentlich kannst du nichts. Warum überhaupt? Also diese Phasen kommen immer wieder und das ist ein irrsinniger Kampf, da bei sich zu bleiben. Und deswegen, es redet immer, also wir sagen so oft Leute, feiern ist so wichtig. Ihr müsst eure Erfolge feiern. Und ich weiß jetzt, warum das so wichtig ist, weil man sich selber sonst nicht glaubt, dass man das jetzt machen kann. Und ich glaube, das ist, ja, wie geht's mir als Gründerin? Ich finde, es ist harte Arbeit, sowohl auf persönlicher Ebene mitzuhalten, als auch inhaltliche Herausforderungen dann zu meistern. Aber das A und O ist da, glaube ich, also das Glück, das ich mit meinem Team habe, sowohl mit meinen zwei Co-Foundern als auch mit den Leuten, die da sind. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was mich dann doch noch da hält. Weil ohne dieses Team hätten wir es natürlich nie so weit geschafft. Und auch ich persönlich hätte es nie bis hierher geschafft.
Das da ist die Mannschaft, wie man so schön sagt. Aber was mir vor allem auffällt, also wir haben uns ja, ich glaube, 2021 kennengelernt bei der Summer School bei State of AI von Hermann Hauser. Du bist viel ruhiger geworden. Also vielleicht kann es auch daran liegen, weil du hast ja nachher auf die Bühne müssen und sozusagen deinen Pitch vorlegen müssen. Aber mir kommt auf jeden Fall vor, dass du viel ruhiger geworden bist. Also das kann auch auf der Nervosität liegen, was du damals gehabt hast, weil du dann auf die Bühne hast müssen. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, mir kommt es zumindest so vor.
Ich weiß es nicht. Es kann auch Tagesverfassung sein. Ja, ich weiß ich nicht. Das kann sein.
Ich weiß es doch nicht. Immerhin ein Jahr her. Also da tut sich ja, ja, ich glaube, ich sage immer, in Chaoszeiten, inmitten von Chaos und Unruhe, benötigt es ruhige Köpfe von außergewöhnlichen Menschen. Und das ist ja im Endeffekt das Wichtige, wenn man, ich sage immer, das ist wie eine Schneekugel. Wenn man ganze Zeit die Schneekugel rüttelt, man sieht nichts mehr. Mhm. Man muss kurz innehalten, damit sich der Schnee wieder senkt und damit man sieht, wo bin ich jetzt überhaupt? Ja. Und deswegen sage ich schon, Ruhe ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Kernwert, was man heute sogar mehr braucht als jemals zuvor, um einfach die richtigen Entscheidungen treffen zu können, weil das hat uns auch die Politik zum Teil gezeigt, Entscheidungen zu treffen in unruhigen Zeiten und schnelle Handlungen in Szene zu setzen, sind meistens keine guten Entscheidungen. Schnelle Entscheidungen zu treffen und nicht 3-4 Mal darüber nachzudenken und einfach kurz mal innehalten, macht das überhaupt Sinn, sind meistens dann falsche Entscheidungen. Also wir haben, glaube ich, schon in der Vergangenheit bewiesen, dass wir mit schnellen Entscheidungen nicht gut umgehen können. Und ich glaube, dass das auch teilweise zurückzuführen ist, dass einfach heißt, wir müssen irgendwas machen, dann machen wir etwas. Und anstatt einfach zu sagen, okay, vielleicht ist ab und zu mal besser, mehr Zeit verstreichen zu lassen und mal die Lage zu checken und dann Entscheidungen zu treffen. Deswegen finde ich, ruhige Köpfe braucht das Land meines Erachtens, weil da kommen auch dann die besten Entscheidungen schlussendlich dabei heraus. Und ja, so sehe ich es zumindest. Was ich mich noch frage, du hast gesagt, es ist so wichtig, dass man feiert. Mhm. Ist es feiern oder ist es anerkennen? Weil im Endeffekt feiern, wir tendieren immer dazu, einen Berg hochzulaufen und zu sagen, okay, wir haben dieses Ziel, ja, dieses Gipfelkreuz vor Augen, wir müssen das jetzt erreichen. Und dann erreicht man es und dann sagt man, okay, jetzt müssen wir feiern. Jetzt feiern wir. Und meistens, wenn man feiert, ist es ja nichts Gutes für unseren Körper. Weil wenn wir feiern, ja, also man verbindet das ja mit lang aufbleiben, man schläft zu wenig, man trinkt Alkohol, man ernährt sich schlecht. Also so feiern wir, ja. Es gibt Kulturen da draußen, wenn da irgendetwas erreicht wird, dann sitzt man sich ans Lagerfeuer und spricht miteinander. Und ich bin halt eher so der Fan von Anerkennen. Einfach zu sagen, okay, ich finde das gut, was ich mache, auch wenn man dieses Hochstapler-Syndrom in sich hat, dass man sagt, okay, ich hatte ja nur Glück oder ich habe das gar nicht verdient. Doch, du hast es verdient, weil im Endeffekt wir alle sind ja einzigartig, so wie wir sind. Und eine andere Person kann es gar nicht schaffen, weil die andere Person hat ganz einen anderen Background. Selbst wenn man dich kopiert, das ganze Hintergrundwissen, deine Referenzerfahrungen, die Erziehung, was du genossen hast, die Ausbildung, was du genossen hast, die Konversationen, was du mit anderen Personen gehabt hast, die sind einzigartig und die befähigen dich dazu, das zu machen, was du heute machst. Mhm.
Ja, also zwei Dinge noch kurz zu den Entscheidungen. Startup lebt davon, schnell Entscheidungen zu treffen und dann aber auch schnell zu hinterfragen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau auf das passt, wie du es vorher gemeint hast, aber in unseren Entscheidungen sind wir sehr, sehr schnell. Wir sind man kann ja auch mit Ruhe schnell sein, wenn das Ruhe ist. Sind aber dann auch schnell und gut darin zu sagen, stopp, das war eine Fehlentscheidung. Ich glaube, das ist auch so oft etwas, was woran es scheitert, der Mut zu sagen, hey, das war jetzt eine Fehlentscheidung. Hier vielleicht sogar ich glaube, die Schuldfrage ist meistens nicht so wichtig, aber kann man ja auch sagen, der Mut zu sagen, hey, hier haben wir falsch entschieden, bleiben wir jetzt nicht dabei, weil wir alle Angst haben, sondern revidieren wir eher. Weil ich glaube, dann wird es auch einfacher, Entscheidungen zu treffen, weil eine Entscheidung ist dann immer ein never try, never know, probieren wir es mal. Also, das ist nur, was mir dazu noch eingefallen ist. Und der zweite Teil, was war der zweite Teil jetzt nochmal?
Erkennen und feiern.
Genau, das Feiern. Ja, ich glaube, das ist Definitionssache. Ich meine mit Feiern gar nicht, lass uns ausgehen und lass uns, ich meine mit Feiern wahrscheinlich anerkennen, ja. Dieses Bewusste, das ist jetzt gut gewesen. Und mir ist aufgefallen, dass wir das oft, oder zumindest ich, das oft Erfolge anderer besser kann als bei meinen eigenen. Und ich glaube eben dieses, ich muss meine eigenen Erfolge feiern, anerkennen. Das ist das, wo ich viel zu lernen habe, weil mir fällt es einfach einfacher zu sehen, was du toll machst und dich dafür toll zu finden, als mich selber, als die gleichen Dinge bei mir selber zu machen. Aber es fängt ja immer bei uns selber an. Aber ja, natürlich ist es mit Feiern. Und was ich schon schön finde bei deiner Metapher, man soll nicht immer nur am Gipfel dann sagen, yeah, cool, wir sind am Gipfel, sondern auch der Weg dahin ist schon etwas, wo man sagt, cool, wir sind jetzt am Weg rauf. Und auch das ist schon eine tolle Leistung. Weil das vergisst man im Startup sehr, sehr oft. Man arbeitet auf einen Meilenstein hin und nicht nur vergisst man dann oft bei dem Meilenstein zu feiern, weil man schon im Kopf schon beim nächsten Meilenstein ist, sondern man vergisst auch den Prozess dahin oft zu feiern oder anzuerkennen. Eben.
Ja, die Ziellinie verschiebt sich. Das ist ja das Problem bei Zielen im Endeffekt. Also wenn man halt jeden Tag so seine Dinge macht und das bewusst macht, dann hat man ja immer irgendetwas zum Anerkennen. Oder auch wenn man eine E-Mail schreibt oder wenn ich jemanden zum Podcast einlade und diese Person sagt zu, erkenne ich mich auch dafür an, weil ich habe diese bewusste Entscheidung getroffen, eine E-Mail zu schreiben an diese Person und die sagt jetzt zu. Das ist ja nicht Zufall im Endeffekt. Also ja. Das kommt ja irgendwo her im Endeffekt, was ja heißt, ja, Lottogewinner, das ist ja nur Glück. Ja, aber dann musst du ja auch einen Lottoschein kaufen. Also so einfach ist es ja auch nicht, weil die Aktion führt ja zu dem Ergebnis. Das ist ja nicht Glück, weil im Endeffekt, ich kann nicht gewinnen, weil ich habe keinen Lottoschein. Also wie sollte ich jemals da gewinnen? Und deswegen auch einfach mal diese Aktion anzuerkennen, ja, ich habe jetzt einen Lottoschein gekauft. Und wenn man dann gewinnt, dann nicht, oh, boah, steht mir das überhaupt zu und so viel Geld, sondern, ja, ich habe die Entscheidung getroffen. Also man spielt ja nicht Lotto, um zu verlieren. Natürlich spielt man Lotto, um zu gewinnen, meines Erachtens. Deswegen sollte man ja auch einfach sagen, ja, und ich habe das gut gemacht. Also es ist ja im Startup-Leben dasselbe. Also man macht ja kein Startup, um zu scheitern. Wenn man dann erfolgreich ist, man will ja das im Endeffekt. Ja. Und deswegen sollte man sich nicht dem Hochstapler-Syndrom hingeben.
Na, du hast vollkommen recht. So ist er. Ich finde nur, dass es Arbeit ist. Es ist trotzdem Arbeit.
Ja, es ist Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist halt die andere Frage.
Nein, dass man sich nicht dem hingibt, ist Arbeit. Also,
ja.
Also, ja.
Ich habe eine Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Anna?
Menschen, die dir zuhören, sind offensichtlich daran interessiert, was in der Startup-Szene abgeht oder was Menschen so machen. Und was mir immer hilft, ist echt dieser Satz never try, never know. Also woran auch immer man gerade grübelt oder so. Einfach probieren, einfach machen und schauen. Und wenn es nicht das Schlimmste, was passiert ist, es klappt nicht und dann klappt was anderes.
Schön gesagt. Danke, Anna. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen wertvollen Inhalt und weiterhin viel Erfolg und Glück.
Dankeschön, dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.